Schönen guten Tag, Geschwister. Ich freue mich, dass wir hier zusammen sein können, dass wir noch was aus dem Wort Gottes lernen können. Hoffentlich wird das der Fall sein. Ich glaube schon. Wir wissen alle, Geschwister, dass ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das wissen wir. Hebräer Kapitel 11 und Vers 6. Schlage ich nicht nach, da habe ich eben gerade gelesen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Eine ganz klare Aussage von der Bibel, verstehen wir auch. Wir müssen Glauben haben, Glauben an Gott. Dass er existiert, ist klar. Dass er am Steuern ist, dass er das alles dirigiert. Und dass er dabei ist, uns zu helfen. Dass er das Beste für uns will. Dass er uns unterstützen will, dass er auch diejenigen, die ihn wirklich folgen, belohnen wird. Und das wird er, wenn wir nach seinem Willen agieren, dann wird er uns belohnen. Und mit diesem Glauben kommt auch Vertrauen. Vertrauen, Glauben, das ist fast gleich, bisschen anders, aber fast gleich. Mit dem Glauben kommt Vertrauen. Vertrauen kann in der Abwesenheit von Glauben gar nicht existieren, das wissen wir. Man könnte das so vielleicht erklären, weil ich eben meinen Glauben habe, weil ich weiß, dass Gott tatsächlich am Steuern ist, kann ich ihm vertrauen, mir zu helfen. Kann ich Vertrauen in ihm haben, dass er mich schützen wird, dass er mir helfen wird. Unser Glaube ist die Basis unseres Vertrauens. Das werde ich mit einer kleinen Geschichte bildhaft vortragen. Dieses Beispiel habe ich schon mal vor vielen Jahren gebraucht, aber das finde ich so gut, das möchte ich nochmal gebrauchen. Es geht um ein ganz berühmter Hochseilartist, Zumbrati. Er ist ein Drahtseilkünstler, sagen wir mal. Und er hat mal so ein Drahtseil über die Niagarafällen, es ist er rübergegangen. Die Wetterzustände waren nicht ideal, es war sehr windig und so weiter. Und er war ganz froh, auf die andere Seite angekommen zu sein. Da waren einige Leute, die auf ihn gewartet haben, auf der anderen Seite. Und ein Zuschauer, hat ihn begrüßt und er hat bei sich eine Schubkarre. Und er sagte, Zumbrati, ich glaube, Sie könnten das nochmal machen mit dieser Schubkarre. Die könnten diese Drahtseil über die Niagarafällen mit der Schubkarre machen. Und Zumbrati sagte, nee, hören Sie, ich bin froh, dass ich gut angekommen bin, das genügt mir. Aber dann noch kräftiger sagte der Mann, nein, ich glaube doch, Sie könnten das machen. Sie können das schaffen. Ja, der Zumbrati hat liebenswürdigerweise abgelehnt und sagte, ja, nee, das kommt gar nicht in Frage. Dann sagte der Mann nochmal, oh, das können Sie machen. Endlich hat der Künstler gesagt, Sie haben Vertrauen in mir, wirklich? Ja, habe ich. Dann sagte Zumbrati, dann gut, steigen Sie in die Karre rein. Wenn ich glaube, den Glauben habe an Gott, dann wird das dazu führen, dass ich Gott vertraue, dass ich Vertrauen haben werde, dass er für mich sorgen wird, dass er mit uns arbeiten wird. Der Glaube könnte man ein Geisteszustand nennen praktisch, ja. Und das Vertrauen wäre dann die aktive Ausführung von Taten, die dieses Geisteszustand in uns hervorruft. Ist es möglich, überhaupt Glauben zu haben, sagen wir mal im Allgemeinen Glauben zu haben, aber wenn es wirklich darauf ankommt, Gott nicht zu vertrauen. Lesen wir eine Geschichte dieses Mal aus der Bibel, eine wahre Geschichte in Matthäus Kapitel 19 und angefangen mit Vers 16. Matthäus Kapitel 19, Vers 16. Matthäus 19, Vers 16, und siehe, einer trat zu ihm, zu Jesus Christus, und fragte: Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach, Vers 17, sprach zu ihm: Was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur eine. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Vers 18, da fragte er ihn: Welche? Jesus aber sprach: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, Ehre Vater und Mutter, Vers 19, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, Vers 20. Jetzt wird's interessant, da sprach der Jüngling zu ihm: Das habe ich alles gehalten. Ich habe Glauben, also ich bin gläubig, das habe ich schon alles gemacht. Was fehlt mir noch? Vers 21. Jesus antwortete ihm: Willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Vers 22. Und als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Er war ein reicher junger Mann. Oh, ich will mit dir sein. Ich will alles machen. Ich habe Glauben. Aber mein Geld weggeben? Das konnte er nicht machen. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Das war ein reicher junger Mann. Er meinte, dass er gläubig war, aber wenn es wirklich darauf ankam, hat er kein Vertrauen zu dem, was Jesus sagte. Er wollte das nicht machen. Er meinte, er hätte das verstanden, das Ganze, hat aber gar nichts verstanden. Wenn es darauf ankam, den Sohn Gottes anzuhören und das zu tun, was ihm gesagt wurde, dann war das zu Ende mit seinem Vertrauen. Aber wiederum, wir wissen, dass wir Glauben haben müssen, dass wir Vertrauen haben müssen. Wir wissen, dass ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wir wissen auch, dass Gott schon ein gutes Werk in uns angefangen hat. Und dass er dieses Werk zu Ende führen wird. Das wissen wir. Steht in der Bibel. Er wird sein Versprechen halten, wenn wir unser Teil tun. Wir sind die Einzigen, die den ganzen Prozess aufhalten können. Gott wird sein Teil tun. Er erwartet, dass wir natürlich sein Gesetz halten, dass wir Liebe haben. Er erwartet, dass wir so werden, wie er ist, wie sein Sohn ist. Das erwartet er von uns. Und wenn wir dies machen, dann wird er sein Versprechen halten. Und natürlich, wenn wir das Halten von Versprechen hören, ja, das, wenn wir zusammen sind oder meinetwegen, wenn wir zum Passa oder am Laubhüttenfest zusammen sind, dann ist es leicht, oder? Dann ist es leicht. Wir sind alle zusammen, wir lieben einander, da ist so eine wunderbare Atmosphäre. Es ist sehr leicht zu sagen: Ja, ich glaube, ich habe Vertrauen zu Gott, ich halte es durch, Gott wird sein Versprechen halten und so weiter. Aber im alltäglichen Leben, wo wir vielleicht ganz alleine sind, Und wir, meine Frau und ich, sprechen öfters drüber. Gut, nicht, dass wir alleine sind, wir haben einander. Aber da sind viele Leute, auch hier, die alleine sind. Ich habe einmal, wann war das, vor einigen Monaten mit meinem Bruder Word gesprochen. Und ich, Conny war, was weiß ich, irgendwo mit den Enkelkindern oder so. Und ich sagte ihm, ja, das ist schwierig, alleine zu sein. Sagte er mir, ja, das kenne ich. Und das hat mir so wehgetan, das, so doof war ich, dass ich meinte, ich verstehe das, ich verstehe Bahnhof, ja, in diesem Gebiet. Ich bin nicht alleine. Es gibt aber sehr viele Leute, die alleine sind. Und ich meine, wenn wir ehrlich sind, als Kirche sind wir alleine. Wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leutchen hier heute. Und Leander ist nicht da, weil er im Krankenhaus ist, aber wir sind eine sehr kleine Gruppe. In den USA ist das auch wahr, in Madagaskar ist das auch wahr, in Frankreich haben wir gar keine Leute, in England haben wir ein paar Leute. Wir sind nicht einsam und verlassen, aber kleiner geworden. Das sind wir. Aber sind dadurch irgendwie die Versprechen Gottes wenige geworden? Ich glaube nicht. Das, was Gott uns zeigt, ist das irgendwie nicht so wichtig? Kann nicht sein. Schwierig ist das, alleine zu sein, das kann ich verstehen. Aber die Verheißungen Gottes über sein Reich. Wir halten das Laubhüttenfest und wir sprechen davon, dass sein Reich kommt und dass seine Regierung auf Erden sein wird. Die Regierung ist noch nicht hier, das weiß ich. Aber die kommt. Und vielleicht ist sie viel näher jetzt als je zuvor. Wie ist das mit unserem Vertrauen zu Gott? Tagtäglich, wenn wir nicht zusammen sind und nicht bei anderen sind, wo wir uns unterstützen können. Und das ist nicht zu sagen, dass wir auch von der Ferne uns nicht unterstützen können. Telefonate, Briefe, Kärtchen, was weiß ich, das können wir machen. Und das macht ihr auch, das weiß ich. Aber trotzdem, wie ist das dann, wenn wir zu Hause alleine sind? Vertrauen wir immer noch auf Gott? Sind seine Verheißungen immer noch so sehr wichtig für uns? Hat das einen Einfluss auf unser Leben? Da wir von der Welt von morgen sprechen, ich habe in der einen Broschüre Die wunderbare Welt von morgen kürzlich ein bisschen herumgeschnüffelt. Und das müsst ihr wieder machen. Da werden Schlagzeilen aufgeführt, wie das in der Welt von morgen sein könnte. Die Kriminalitätsrate sinkt auf null. Stellen wir uns das mal vor. Keine Kriege in diesem Jahr. Tja. Ehemalige Soldaten werden oder steigen in andere Branchen um, Nahrungsproduktion und so weiter. Wann war das vor einer Woche, habe ich einen Bericht im Fernsehen gesehen, in Südsudan gibt es 19.000 Kindersoldaten. Und ihr glaubt ja gar nicht, was hauptsächlich Jungs und was diesen Jungs aufgezwungen wird, was sie tun müssen. Unbeschreiblich. Ja, aber in der Welt von morgen wird das anders aussehen. Krankheiten werden verschwinden. Oho, Halleluja. Kein Lernender mehr im Krankenhaus. Keiner von uns im Krankenhaus. Millionen auf übernatürliche Weise werden geheilt. Impfungen werden verbannt. Oh, das ist ein heikles Thema heutzutage. Die Anti-Vaxxer. Uiuiui. Aber in der Welt von morgen wird es keinen Grund dafür geben. Werden wir das nicht haben müssen. Die Ursachen für Krebs, für andere tödliche Krankheiten werden offenbart. Die Autoritäten sagen, dass wir in diesem Jahr, dass sämtliche Krankheiten verschwinden werden. Tausende von Krankenhäusern werden verkauft. Die werden nicht mehr gebraucht. Tausende. Und durch den sensationellen Rückgang in Krankheit werden Hunderttausende von Ärzten und Krankenschwestern werden andere Arbeit suchen müssen und finden auch. Ja. Ein sehr schneller Zuwachs in Nahrungsproduktion, alle Rekorde gebrochen, werden überstiegen. Ich meine, wie wird das dann aussehen? Aber was sehen wir? Was wir heutzutage sehen, ist Krankheit und Krieg und Soldaten und Kindersoldaten. Das sehen wir überall. Es wird anders aussehen. Wir haben eine Hoffnung, die diese Welt nicht hat. Eine wunderbare Hoffnung. Und warum lesen wir solche Schlagzeilen nicht? Weil die Welt Gott den Rücken gekehrt hat. Will nichts davon wissen. Will nichts davon wissen. Die menschliche Natur. Tja. Die menschliche Natur ist das Allerhöchste. Man macht, was man machen will. Ohne Rücksicht auf Gesetze oder Lebensprinzipien zu nehmen. Überhaupt nicht. Wir wissen ganz genau, dass der Mensch, weil er eben, wie gesagt, Gott seinen Rücken gekehrt hat, der Mensch bringt sich selber um. Das sehen wir in der heutigen Welt. Aber glauben wir, was Gott uns sagt, dass eine andere Welt, eine neue Welt kommt? Und das wird keine, ja, wenn wir hier ein bisschen dran arbeiten und das können wir ein bisschen umändern, dann können wir diese alte Welt irgendwie auffrischen und neu gebrauchen. Nein. Das wird ganz neu anfangen. Da werden wir ganz neu anfangen müssen. Davon bin ich überzeugt. Jeder Mensch bringt sich um. Und wir sind Menschen und wir wohnen in diese, wir leben in dieser Gesellschaft. Und wenn es Gott nicht gäbe, kämen wir auch um. Es war interessant. Wie gesagt, ich habe ein bisschen in dieser Broschüre gelesen über die wunderbare Welt von morgen. Und ich kam auf, da war so eine Seite, wo die 7 Gesetze zum Erfolg aufgelistet waren. In Form von, ja, in der Welt von morgen werden diese Gesetze, ja, das wird Gesetz sein, da wird jeder das Gesetz halten. Und ich las da durch, ich habe beinahe geweint, so schön war das. Das werde ich euch vorlesen. Es ist ganz kurz. Die 7 Gesetze zum Erfolg in der Welt von morgen. Nummer 1, das richtige Ziel. In Gottes Reich hineingeboren zu werden. Ein Ziel, das das Verlangen weckt, es zu erreichen. Haben wir das Ziel noch vor Augen? Haben wir das Ziel noch vor Augen? Nummer 2, die richtige Erziehung oder Bildung. Wir sind noch dabei. Wir sind noch dabei, uns ausbilden zu lassen. Und Gott hilft uns. Hier, da stand, jeder dieser Menschen wurde von den Fesseln heidnischer Lehren und Traditionen, fehlerhaften Wissens, falscher Werte und heidnischer Brauche befreit. Ja, das sind die Leute, die ins Millennium reinkamen. Und die mussten umgeschult werden, die müssten alles neu lernen. Haben wir auch müssen, in unserem Leben. Es ist keine von uns in die Kirche hineingeboren, ja? Keine von uns, der das ganze Leben lang die Wahrheit kannte. Wir haben auch heidnische Lehren und Traditionen und fehlerhaftes Wissen abgeben müssen. Die richtige Erziehung. Und wie gesagt, wir sind noch dabei. Wir sind noch dabei. Nummer 3. Sie wurden in der Erhaltung guter Gesundheit unterwiesen und lernten auch geistig auf der Höhe zu bleiben. Gute Gesundheit. Gute Gesundheit. Die brauchen wir alle. Und gut, ich meine, in der Kirche haben wir jahrelang viele verschiedene Sachen drüber gesagt und geschrieben. Wir sind, sagen wir mal, insofern, wir sind der Welt ein paar Schritte im Voraus, weil wir einige Prinzipien kennen. Ich meine, jetzt spricht jeder davon, oh, da muss man Rohkost essen und dies und nicht so viel Fett und nicht so viel dies und jenes. Das haben wir vor 30 Jahren gesagt. Gut, da haben wir auch viel über Müsli geredet, aber Müsli ist auch gut. Sie wurden in der Erhaltung guter Gesundheit unterwiesen. Und wir sind auch in dieser Hinsicht unterwiesen worden. Und das lernen wir immer noch. Und wir müssen... Ich hab vor kurzem in einer Predigt, war das diese Predigt? Diese Predigt hatte ich auf Englisch vor ein paar Wochen gegeben. Und ich hatte gesagt damals, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, dass ich in meinem Leben ganz persönlich, und das betrifft mich nur, ja, aber ich habe in meinem Leben sehr oft gemerkt, wenn ich auf, sagen wir mal, physische Ebene irgendwie ein bisschen nachlasse und ein bisschen nicht so darauf achte, wie ich soll, wenn ich dann genau hinschaue, höchstwahrscheinlich, ich persönlich, höchstwahrscheinlich auf geistlicher Ebene lasse ich ein bisschen nach. Und deshalb ist es für mich persönlich sehr wichtig, dass ich auf sowohl geistlich als auch physische Ebene fit bleibe, sozusagen. Nummer 4. Jeder lernte, sich selbst anzuspornen. Nicht nur, um mehr zu leisten, sondern auch, um Versuchungen zu widerstehen und die Gesetze Gottes zu halten. Sie waren alle menschlich. Sie alle haben gesündigt, manchmal schwer. Doch sie bereuten, sie gewannen Einsicht aus ihren Fehlern, sie überwanden diese Schwächen. Und ich meine, jeder von uns könnte sagen, das haben wir auch gemacht, aber keiner von uns kann sagen, und jetzt brauche ich das nicht mehr. Keiner von uns. Das, weil die Sünde kehrt immer und immer wieder zurück. Ja. Deshalb müssen wir vorsichtig sein. Sehr, sehr vorsichtig. Jeder lernte, sich selbst anzuspornen, den richtigen Weg zu gehen. Und wir müssen uns auch anspornen. Und das ist teilweise das Problem, wenn wir nachlassen, wenn wir diese Hoffnung nicht mehr sehen, wenn wir das Ziel vor Augen nicht mehr haben, dann wird das Leben schwer. Und dann ist alles schwierig. Wir müssen uns daran erinnern, dass Gott doch mit uns arbeitet und doch mit uns was vorhat. Nummer 5. Diese Menschen wurden während ihres ganzen Lebens darin geschult, Findigkeit zu entwickeln. Findigkeit. Gott ließ zu, dass sich diesen Männern die verschiedenartigsten Probleme, Gefahren und Hindernisse entgegenstellten, um ihren Mut und Einfallsreichtum zu prüfen. Sie lernten, Probleme anzugehen und sie zu lösen. sich nicht von ihnen überwältigen zu lassen. Ja, wenn wir das mal lernen könnten. Wir lassen uns überwältigen. Oder vielleicht soll ich sagen, ich lasse mich überwältigen. Viel zu oft. Viel zu oft. Wir können aber daraus lernen. Wir können daraus lernen. Nummer 6. Diese Männer bewiesen Ausdauer. Ausdauer. Sie richteten ihre Augen unentwegt auf das Ziel. Und davon sprechen wir heute. Ja? Das Ziel im Auge zu behalten, Gott zu vertrauen, dass das Ziel immer noch existiert, auch wenn es, sagen wir mal, von unserem Blickfeld ein bisschen verschwunden ist. Sie richteten ihre Augen unentwegt auf das Ziel, wenn es so schlimm würde, dass sogar ihre Findigkeit keinen Ausweg mehr sah, wenn es so schien, als seien sie völlig besiegt. Sie gaben nicht auf. Sind wir dazu geneigt, aufzugeben? Ja, manches Mal vielleicht schon. Das ist eine Vertrauenssache. Vertrauen wir Gott? Glauben wir tatsächlich, dass er das Beste für uns haben will? Vertrauen wir Gott, dass er tatsächlich mit uns arbeitet und dass er weiterhin mit uns arbeiten wird? Ja, das müssen wir. Das können wir. Das ist eben die Realität. Aber manches Mal vergessen wir das. Nummer 7. Schließlich verließen sich diese Menschen auf die Führung und Hilfe Gottes. Die haben Gott vertraut. Die haben Vertrauen in Gott gehabt. Sie wandelten mit Gott. Sie wandelten mit Gott. Wandeln wir mit Gott? Wandeln wir mit ihm? Sie sprachen mit Gott. Sie hörten auf Gott. Sprechen wir mit ihm? Ja, sicher. Ich weiß, dass jeder von uns, wir beten und wir studieren. Das weiß ich. Wandeln wir mit Gott? Oder ist das nur so, ja, wenn wir zusammen sind, ja, dann können wir mit Gott wandeln, dann sind wir stark. Aber manches Mal, wenn das nicht der Fall ist, wenn wir anderswo sind und wenn wir mit Schwierigkeiten, Prüfungen, was weiß ich, Probleme überhäuft sind, ja, dann ist es mit dem Wandeln mit Gott für... Sie verließen sich auf die Führung und Hilfe Gottes. Und das müssen wir auch machen. Sie sprachen mit Gott, sie hörten auf Gott, ob er nun persönlich oder durch seine Schrift zu ihnen redete. Sie baten Gott um Weisheit. Sie vertrauten auf Gottes Schutz, stellten ihm ihre Bedürfnisse anheim und gehorchten ihm. Gar kein schlechtes Formular. Das sollten wir auch machen. Aber wie gesagt, nicht nur müssen wir an Gott glauben, wir müssen auch Vertrauen zu ihm haben. Ihm vertrauen, dass er tatsächlich in unserem Leben was machen wird. Dass er tatsächlich seine Versprechungen halten wird. Und das wird er. Wir müssen lernen, Gott zu vertrauen. Und das, was er uns versprochen hat, und wir haben eben ein bisschen davon gesprochen, dass die Welt von morgen ist ein Versprechen Gottes. Das Millennium, die Regierung Gottes hier auf Erden, das ist ein Versprechen Gottes. Das liegt in seinem Plan. Ist das uns real? Ist das uns Wirklichkeit? Oder ist das nur, ja, das werden wir wieder am Fest hören und das wäre so schön, aber das ist nicht mein Leben. Nee, das ist nicht unser Leben. Das ist noch nicht eingekehrt, aber haben wir diese Hoffnung? Das muss für uns Wirklichkeit sein. Also wie kann unser Glauben aufgebaut werden? Wie kann unser Vertrauen in Gott gestärkt werden? Ein paar Punkte dazu habe ich. Erst einmal, unser Vertrauen muss in Gott sein und nicht in uns selbst. Sprüche, Kapitel 3. Sprüche, Kapitel 3, angefangen mit Vers 5. Sprüche. Kapitel 3 und Vers 5. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Nicht nur am Sabbat. Vom ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und wir könnten denken, ja, ich bin kein Klugkopf, ich habe keinen so richtig guten Verstand, also ich muss mich auf den Herrn verlassen. Und dann, wenn es darauf ankommt, vertraue ich manches Mal auf mich. Ich vertraue in mir und nicht auf Gott. Vom ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, Vers 6, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Und wenn wir keine Zeit für Gott haben, wenn wir nicht beten, wenn wir nicht studieren, wenn wir nicht in allen unseren Wegen an ihn denken, ja, dann wird er uns wahrscheinlich nicht recht führen können. Wir haben unser Teil zu tun. Vers 7. Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Dünke dich nicht, weise zu sein. Aber manches Mal, ja, wen habe ich dann noch? Ich habe nur mich. Ich muss einfach so mir das ausdenken und tun und danach handeln. Nein, das stimmt nicht. Wir haben die Bibel, wir haben Gottes Wort, wir haben die Prinzipien, die Gott uns gibt. Die müssen wir eben anwenden. Die müssen wir anwenden. Sprüche 28. Sprüche 28 und Vers 25. Sprüche 28 und Vers 25. Ein Habgieriger erweckt Zank. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird gelabt. Es ist interessant, dass diese Phrase, ein Habgieriger. Das ist manches Mal sehr interessant. In den meisten deutschen Übersetzungen heißt das habgierig, der Habgierige. Wenn man aber, sagen wir mal, französische Übersetzungen sich anschaut, dann handelt sich nicht um jemanden, der habgierig ist, aber jemand, der stolz ist. Gut, die sind verwandt, das ist klar. Im Englischen heißt das, der ein stolzes Herz hat. Ja? Und das wiederum, das ist alles verwandt. Aber es ist doch interessant. Jedenfalls wichtig zu unterstreichen ist, dass wir uns auf den Herrn verlassen sollen. Dann werden wir gelabt, werden wir belohnt, werden wir gesegnet. Vers 26, wer sich auf seinen Verstand verlässt, ist ein Tor. Wer aber in der Weisheit wandelt, wird entrinnen, wird gerettet, sagen wir mal. Hier sehen wir auf der einen Seite Habgier oder Stolz, sehr ähnlich, auf der anderen Seite uns auf Gott verlassen. Und wenn wir davon sprechen, über habgierig, selbstsüchtig, was heißt selbstsüchtig? Ich bin süchtig auf das, was ich sage und haben will, und ich bin süchtig. Ich bin selbstsüchtig. Das bedeutet nicht, wenn man habgierig, selbstsüchtig, wenn man von einem stolzen Herz geplagt wird, dass man unbedingt sagt, Gott, ich will dich nicht. Nein. Aber in mehr subtilen Wegen sagen wir das so ungefähr, indirekter Weise. Einige Leute zum Beispiel sagen, ja, ich glaube an Gott, ich vertraue Gott, ich liebe seine Kirche. Aber wenn es wirklich, wirklich darauf ankommt, tun sie nicht, was die Kirche sagt. Und das sieht man öfters in letzter Zeit. Öfters. Ich sage letzte Zeit, in den letzten Jahren. Man hört so Geschichten, das kann man kaum glauben. Ja, ich glaube an Gott. Ich vertraue Gott. Er wird mich auch zurechtweisen, wo nötig. Bis ich was von dem Prediger höre, was mir nicht gefällt. Dann ist es mit dem Vertrauen aus. Naja, als Prediger habe ich sowas öfters gesehen in den letzten Jahren. Ja, überhaupt in meiner Predigerschaft. So dürfen wir nicht sein. Manches Mal beteuern wir die Tatsache, oh, ich glaube Gott, ich habe Vertrauen zu Gott, aber wir tun, was wir wollen. Wir bestützen uns auf unsere Gedanken. Manches Mal beten wir bitten Gott um er möge uns eine Antwort schicken. Aber dann, wenn was kommt, oh nee, das gefällt mir aber nicht. Das ist nicht die Antwort, die ich haben wollte. Manches Mal ist die Antwort nein. Und natürlich, keiner will nein hören. Nee, leider ist es der Fall, wir möchten Gott seinen Input gerne haben, sagen wir auf jeden Fall, aber dann, wenn es kommt, na, das gefällt mir nicht. Das akzeptiere ich nicht. So dürfen wir nicht sein. Markus Kapitel 9. Markus Kapitel 9, Vers 23. Das ist interessant, wir werden nicht die ganze Geschichte lesen hier, aber Vers 23, Jesus spricht mit einem Mann. Er sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und natürlich, wir wollen gerne meinen, dass wir glauben. Aber dieser Mann, der war ehrlich, er sagte, Vers 24, sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, das sollte auch vielleicht ein ständiges Gebet von uns sein. Wir glauben, hilf bitte unser Unglauben. Hilf uns bitte, Vertrauen zu haben, Glauben zu haben. Jesaja Kapitel 55, eine Bibelstelle, die wir öfters gesehen haben. Jesaja 55, Vers 8. Ich glaube, sogar in der letzten Predigt hatte ich das erwähnt. Jesaja Kapitel 55 und Vers 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Vers 9. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das ist halt Tatsache. Diese Tatsache müssen wir in Betracht ziehen. Ja. Und wir müssen, und ich bin davon überzeugt, wir sind dabei, das zu lernen. Wir müssen es aber lernen, Gott zu vertrauen. Und wir müssen nicht immer versuchen, selber was zu tun. Noch ein Punkt, wie können wir unseren Glauben verstärken, unser Vertrauen zu Gott verstärken. Da sollen wir sehr viel Acht auf unser persönliches Verhältnis zu Gott geben. Ich meine, das ist eine Sache, das haben wir so oft besprochen in letzter Zeit. Aber wichtig ist das. Da sollen wir auf unser persönliches Verhältnis zu Gott konzentrieren. Durch Bibelstudium, durch Gebet, durch Meditation, durch Fasten. Glauben, das ist ein Frucht des Heiligen Geistes. Und da sollten wir ständig Gott darum bitten, uns mehr Glauben zu geben, mehr Vertrauen zu ihm zu geben. Ihm bitten, dass er uns helfen wird, immer das Bild vor Augen zu haben, das Ziel. Das jetzige, in Wirklichkeit, das jetzige Leben ist nicht das A und das O. Es kommt was Besseres. Sehnen wir uns danach? Denken wir überhaupt daran? Bitten wir Gott, uns dabei zu helfen, dass wir wirklich das Ziel vor Augen halten können. Die Hoffnung, die er uns gibt, dass wir diese Hoffnung nicht aufgeben. Weil ich meine, wenn wir nicht auf Gott Vertrauen haben, in Gott kein Vertrauen haben, an wem dann? An uns selber? Ja. Ich habe gemerkt und öfters gehört und öfters gesehen im Leben, wenn wir nur auf Menschen schauen und wenn dieser Mensch wir sind, wenn wir nur auf Menschen schauen, werden wir immer enttäuscht, immer. Egal, Prediger, was weiß ich, Menschen, werden wir immer enttäuscht. Wir müssen zu Gott schauen. Wir müssen Gott bitten, dass er uns ständig helfen wird. Wir müssen Gott bitten, dass er uns eine Lösung gibt, wenn wir Probleme haben. Und dann müssen wir eben bereit sein, zuzugeben, die Wirklichkeit anzuschauen. Vielleicht sagt Gott, ja, ich werde euch eine Lösung geben, aber nicht sofort, weil jetzt ist nicht die richtige Zeit. Natürlich, wenn wir zu Gott gehen, wenn wir ihn was bitten, für uns ist das genau die richtige Zeit. Ja, jetzt musst du unbedingt mir diese Antwort geben und sofort bitte. Wie hatten wir früher gesagt, ja, ich habe keine Geduld, ich muss um Geduld bitten. Ich möchte Geduld haben und sofort. Ich kann nicht drauf warten. Aber manches Mal ist das tatsächlich so. Gott weiß, wann das am besten ist. Er kennt uns und er weiß, er versteht, wie man Segen austeilt und wie man Antworten gibt. Und er weiß, wenn das am besten für uns ist. Und wenn das noch nicht gekommen ist, dann ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt. In 2, die Verse 11 bis 13. Ich werde ganz kurz lesen. Ruth, Kapitel 2, wir kennen die Geschichte von Ruth und Naomi und Boas und so weiter. Und sie kam zu Boas und wo war das? In Vers 12 zum Beispiel, der Herr, das ist der Boas, der spricht, der Herr, vergelte dir deine Tat und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Das ist auch interessant. Wiederum, wenn man, sagen wir mal, den französischen Text anschaut oder den englischen, den deutschen, da sind verschiedene Übersetzungen hier spezifisch dieses Konzept Zuflucht, wo war das, Zuflucht zu haben unter seinen Flügeln. Das kommt von dem Wort Chaka, und das bedeutet hauptsächlich, in ihm zu vertrauen, Vertrauen zu ihm zu haben. Ja, Zuflucht, ja, das ist verwandt wieder. Wo haben wir unser Vertrauen? Sind wir unter den Fittichen Gottes? Können wir sein. Einen engen Kontakt mit Gott wird unseren Glauben, unser Vertrauen stärken. Und auf der anderen Seite einen engen Kontakt mit der Welt erzeugt nur Verwirrung, Misstrauen, Negativismus. Also bleiben wir lieber eng mit Gott verbunden. Psalm 4 und Vers 4. Psalm 4. Und Vers 4, das ist ein dritter Punkt jetzt. Psalm 4 und Vers 4. Erkenne doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Zürnet ihr, so sündigt nicht. Redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille. Vers 6. Opfert, was recht ist, und hoffet auf den Herrn. Habt Vertrauen in Gott. Aber da war auch dabei diese Phrase, so sündigt nicht. Da sollen wir aufhören zu sündigen, das Richtige tun, dann können wir erst recht auf Gott vertrauen. Und das sollen wir auch. Bald kommt das Passa. Sehr bald sogar. Das Passa, die Tage der ungesäuerten Brote. Natürlich, hoffentlich haben wir schon angefangen. Hoffentlich haben wir schon angefangen, drüber nachzudenken, drüber zu lesen. Die Reue ist nicht eine einmalige Sache. Wir bereuen einmal im Jahr zu Passa, nein. Das ganze Jahr lang. Jesaja Kapitel 55 wieder. Jesaja Kapitel 55, Vers 6. Jesaja 55, Vers 6. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Vers 7. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Die Sünde trennt uns von Gott. Die Tage der ungesäuerten Brote stehen bildhaft da für diese Trennung, nicht für die Trennung, für die Tatsache, die wir die Sünde wegtun können, damit wir eins mit Gott sein können. Nicht mehr von Gott getrennt wegen Sünde. Und dann ein letzter Punkt, Punkt Nummer 4. Und das ist ja so ungefähr, was ich schon die ganze Zeit sage. Wir müssen unser Glauben leben. Wir müssen unser Vertrauen, unser Glauben in die Tat umsetzen, sozusagen. 1. Thessalonicher, Kapitel 4. Und Vers 1. Erste Thessalonicher, Kapitel 4 und Vers 1. Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr drin immer vollkommener werdet. Es ist nicht, als ob wir nicht wissen. Die Bibel haben wir. Die Prinzipien des Lebens haben wir. Wandeln wir drin? Das ist die Frage. Sind sie uns sehr wichtig? Ist das ein Leitfaden für unser Leben? 1. Petrus Kapitel 2. 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 12. Erster Petrus, Kapitel 2, ja, vielleicht können wir mit Vers 11 anfangen. Vers 11, liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, und das sind wir alle, wir sind Fremdlinge, wir sind Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, Vers 12, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, und wir leben unter den Heiden, insofern, damit sie, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Die werden uns in diesem Moment nicht preisen, allgemein gesehen, aber in einer Zukunft, in der Zukunft werden sie sagen, ach, jetzt verstehe ich, deshalb habt ihr das gemacht. Jetzt verstehe ich. Die merken schon, dass wir anders sind. Die merken schon, dass wir ehrlich und höflich und was weiß ich alles, so Tugenden noch haben, die in der heutigen Welt verschwinden, sehr rasch verschwinden. Die merken das, verstehen es aber nicht. Aber das hat mit dem guten Beispiel zu tun. Denn wir können das gute Beispiel nur dann abgeben, wenn wir wirklich dran glauben. Wenn das für uns im tagtäglichen Leben wichtig ist. Wenn wir das Ziel vor Augen haben. Jakobus Kapitel 2 und Vers 18. Jakobus Kapitel 2 und Vers 18. Jakobus 2 und Vers 18. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeigen Sie mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Mein Leben soll ein Testament dafür sein, eine Aussage. Ich gehe den Weg des Herrn. 2. Petrus, letzte Bibelstelle, 2. Petrus, Kapitel 3 und Vers 11. 2. Petrus, Kapitel 3 und Vers 11. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen im heiligen Wandel und frommem Wesen? Ja, wenn das alles so kommen wird, und müsste man ein paar Bibelstellen vor diese Stelle lesen, ja, dann wie sollten wir dann als Menschen uns verhalten? Was sollten anderen in uns sehen? Wie müsst ihr dann dastehen? Im heiligen Wandel. Stehen wir im heiligen Wandel? Das ist die Frage. Wollen wir in Gottes Weg wandeln? Ich meine, das ist insofern eine doofe Frage. Wir wären nicht hier, wenn wir das nicht wollten. Aber das Wollen und das Tun, das sind manchmal zweierlei Sachen. Das ist eine Erinnerung daran, dass wir Vertrauen zu Gott haben müssen, dass wir sein Ziel für uns nicht aus den Augen verlieren. Wir sollen Gott zeigen, dass wir Glauben in ihm haben. Und das können wir machen durch unser Verhalten im täglichen Leben. Wir kennen seinen Plan für die Menschheit. Wir vertrauen Gott, dass er mit uns arbeitet, dass er uns leitet. Und wir wissen, dass in einer Zukunft, noch nicht, aber in einer Zukunft werden wir Teil an seiner Regierung haben, wenn seine Regierung hier auf Erden ist. Nun, ich glaube, dass es gut wäre, wenn wir Gott zeigen würden, dass auch in unserem persönlichen Leben sein Ziel, seinen Weg uns wirklich was Wichtiges ist. In unserem tagtäglichen Leben, dass wir Gott vertrauen, dass wir Glauben haben und dass wir in seinen Weg wandeln.